Herzlich willkommen zur aktuellen Episode des Praxisflüsterer Podcastes. Und heute ist es wieder soweit, nach einem Jahr wieder eine vertonte Keynote und das live von der Opti Summer School 2025 mit dem Thema KI in der Zahnarztpraxis. Wie ihr wisst, teile ich diese Keynotes immer und jeder, der hier zuhört, kann gerne diese Keynote auch als PowerPoint bzw. als PDF erhalten. Einfach eine E-Mail an henrizi@opti-hc schreiben und sozusagen meiner Tonspur, die er über diesen Podcast empfängt, gerne folgen. Wir haben wieder so geniales Wetter hier in Damp und wir haben eine so tolle Veranstaltung und so tolle Gründer und Gründerinnen. Vielleicht lasst ihr euch davon ein bisschen anstecken. Auf jeden Fall für all die draußen, die nicht in Damp sind, bei bestem Wetter und bestem Wasser und bestem Wein sozusagen, hier ein paar Elemente davon. Und nun ab rein ins Geschehen. Ihr und euer Christian Henrizi. Ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Erstmal hallo und einen schönen guten Abend. Ich hoffe, es sind alle gut über den Tag gekommen, durch den Tag gekommen. Es ist ja soweit windstill und Regen festgeblieben, fast festgeblieben. Also insofern glaube ich, haben wir, glaube ich, einen guten Start erwischt. Ich darf heute ein paar Sachen sagen. Und zwar darf ich, wie die letzten Jahre immer, einmal etwas zum Eröffnungstag in Form einer Keynote präsentieren. Letztes Jahr hatten wir Unternehmertum. Vorletztes Jahr weiß ich gar nicht mehr. Und dieses Jahr haben wir Zahnmedizin im Wandel und zwar insbesondere den Einfluss oder die Ereignisse, die sich rund um die künstliche Intelligenz in der Zahnmedizin bewegen. Und da habe ich mal ein paar Folien zusammengestaltet. Wer diese Folien haben will, gar kein Problem. Einfach ganz kurze E-Mail oder einfach jemanden von den mit den rosa T-Shirts fragen und dann schicke ich die gerne zu. Ist gar kein Problem. Also gerne würde ich erstmal mit so ein paar Grundlagen starten. Und zwar, wo befinden wir uns eigentlich und was sind eigentlich so die Dinge, die unsere Arbeitswelt, die eure Arbeitswelt insbesondere in den nächsten Jahren und Jahrzehnten stark beeinflussen. Und das, was euch maßgeblich beeinflusst, also alle, die jetzt ins Berufsleben starten oder in die zukünftige Selbstständigkeit starten, das werden unsere Schulden sein und das wird unsere Demografie sein. Das sind die stärksten Einflussfaktoren, die auf der sozusagen auf der negativen Seite stehen. Und hier bitte ich mal einen Blick auf die rechte Folie zu werfen. Das sind die amerikanischen Staatsschulden von 1790, also so ganz grob vom Beginn der industriellen Revolution bis heute und auch noch projiziert um den Big Beautiful Bill von Donald Trump, wo man sieht, wo die Staatsschulden nachher noch mal rasant hochgehen. Das heißt, wir sehen immer wieder, die Staatsschulden gehen hoch und gehen wieder runter. Das ist der nächste Krieg, dann gehen sie hoch und dann gehen sie runter. Nächster Krieg hoch, World War I, runter. Weltkrieg II hoch, wieder runter. Reagan hoch, wieder ein bisschen runter. Und jetzt erleben wir eigentlich seit 25 Jahren, dass die Staatsschulden nur hochgehen. Aber eins ist heute anders als in allen Perioden zuvor. Wir haben das erste Mal mehr Leute, die älter sind, als Leute, die jünger sind. Wir haben eine ganz, ganz schlechte Reproduktionsquote. Nicht nur in den USA, nicht nur in Deutschland, obwohl sie in den USA sogar noch halbwegs gut ist. Und man kann ja immer viele Schulden machen, wenn ganz so sehr viel mehr nachkommen, die Schulden wieder zurückbezahlen. Wenn aber viele Leute Schulden machen, es kommen keine mehr nach, die sie zurückbezahlen, dann haben wir ein Problem. Und dieses Problem, das kann man auch lösen. Und zwar kann man das lösen, wenn wir sozusagen es trotzdem schaffen, in der Wirtschaft schneller zu wachsen, produktiver zu werden, also mit weniger Köpfen mehr Output zu generieren, um dann diese Schulden zurückzubezahlen. So, und da kommen wir auf die linke Seite. Und da sehen wir brauchen irgendetwas, was wir anzünden können, damit wir ein richtiges Wirtschaftswachstum haben, einen Wirtschaftsboom sozusagen. Denn nur durch einen Wirtschaftsboom können wir es schaffen, uns aus diesen Klammern dieser Demografie-Problematik, also mehr Alte als Junge, mehr Leute, die in Rente gehen, als Leute, die in den Arbeitsmarkt gehen, um uns aus dieser Umklammerung in Verbindung mit Schulden zu befreien. Und da sehen wir, wenn wir ein Szenario haben und gucken auf das hellgrüne, ich ping das mal kurz an, schauen wir auf dieses Szenario, sollten wir es schaffen, dass wir ein Wachstum von über 2-2,5% haben, dann können wir diesem Problem Herr werden. Diese Zahl wird euch immer mal wieder begegnen. Merkt euch das, in Deutschland haben wir aktuell seit mehreren Jahren immer so 0,0, 0,1, mal 0,2 Minuswachstum. Das heißt, wir sind signifikant weit, um das Zehnfache weit, von diesen Wachstumsszenarien entfernt. Und jetzt gilt es, wenn wir es mit der KI hinkriegen, dass wir hier Produktivitätszuwächse erzielen, wo ich gleich drauf nochmal komme und das auch alles genau dekliniere, dann ist das Szenario hier sogar das Wahrscheinlichste. Und darauf müssen wir hinarbeiten. Aber das nur mal kurz zum Einstieg und zur Definition. Unsere Demografie, ich habe so schön behauptet, das war die Demografie im Jahr 2000. Hier sehen wir diesen ganz dicken Bauch. Der ist bei den Leuten, die hier ist, die 35. Das sind die Leute, das war sozusagen die Babyboomer, 1965 geboren. Ne? Und da sehen wir, okay, der riesengroße Bauch der Leute, alle in Arbeit, alle aus dem Studium raus, voll in sozusagen in Produktion und in Mithilfe der Ableistung von Sozialabgaben und Steuern. Und jetzt 2030 hat sich dieser ganze Bauch hat sich nach oben verschoben. Wir sehen hier das Renteneintrittsalter, zumindest das theoretische. Wir sehen, die gehen mit so einem Schwupps, gehen sich hier oben in Rente. Und wir sehen, die Taille, die nachkommt, die ist ganz, ganz schlank. Das sieht tendenziell ja gesund aus, wenn man das als Körper betrachtet. Aber wenn man das als Demografiebaum betrachtet, ist es außerordentlich ungesund. Gehen wir mal auf die Auswirkungen auf die Zahnarztpraxen. Wir haben in Deutschland ein Durchschnittszahnarztalter von 53,2 Jahre. Wir haben die sogenannte, und das wird euch allen sehr, sehr stark in den nächsten Jahren begegnen, wir haben den Altersabhängigkeitsquotienten. Den haben wir bei 31, also aus 2020. Und wir werden in den nächsten 10 Jahren auf knapp 50% hochgehen. Also von 31 werden wir den auf ungefähr 45, 48, 50% in 2035 hochziehen. Dieses Wort, das wird aktuell noch kaum benutzt. Also ich habe es zumindest noch so gut wie nie gelesen. Aber was das bedeutet ist, dass hiermit die Patienten gemeint sind, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, immobil werden, immobilär werden und die sozusagen nicht mehr einfach barrierefrei in die Praxis reinkommen, zur Entgegennahme der Behandlung beispielsweise. Das heißt, wenn ihr euch, sagen wir mal im Schnitt, im Jahr 2028 niederlasst, dann lauft ihr in den ersten 10 Jahren der Selbstständigkeit rein, dass jeder zweite Patient schon Schwierigkeiten hat, in eine normale, normal gebaute Praxis einzukehren und sich dort behandeln zu lassen. Dann haben 43% der Praxen haben schon ein derartiges Fachkräftemangel, dass sie ihre Behandlungszeiten einschränken mussten. Wo wir, ich habe 2006 angefangen, da haben wir Opti gegründet und die ersten Jahre, so 2000 bis 2009, 2012 ungefähr, so die ersten 5-6 Jahre, würde ich sagen, war eine der Hauptbeschäftigungen die Ausweitung von Behandlungszeiten. Das war so Mittwochnachmittag mal wegtilgen, da sich eine Behandlungsstunden reinlegen, Schichtsysteme in Praxen aufbauen, Freitagabend, Samstagvormittag vielleicht noch mit reinnehmen. So, und die letzten Jahre sehen wir eigentlich immer nur, wie kann ich die Behandlungszeiten verkürzen, wie kann ich die Mitarbeiter so einsetzen, dass ich und so weiter und so fort das irgendwie hinkriege. 43% schon. Dann sehen wir zudem einen Strukturwandel und der ist eigentlich ganz natürlich. Aber sei mal hier gesagt, die Zahl von ZMVZs ist auf über 1000 mittlerweile gestiegen. Das sind zumeist größere Einheiten. Komme ich gleich nochmal drauf, wie sie sich charakterisieren. Und wir sehen, dass jeden einzelnen Tag schließen mindestens 2 Praxen für immer. Und das auch mit zunehmender Tendenz. Unser großes Problem ist die Produktivität im Zahnärztemarkt. Das sind die sogenannten Zombie-Zahnarztpraxen. Wir haben mittlerweile oder insgesamt 39.000 Zahnarztpraxen in Deutschland. Und diese 39.000 Zahnarztpraxen haben 230.000 ZFAs. Nur 10% dieser 230.000 ZFAs sind aufstiegsfortgebildet. Das sind ungefähr 25.000. Das heißt, in der Branche, eure Vorgänger, nicht ihr, eure Vorgänger haben es geschafft, eine Mitarbeiterschaft aufzubauen, die aus Zweitverdienern im persönlichen Haushalt besteht. Wer steckt zurück? Wer pflegt? Wer erzieht die Kinder? Wer ist derjenige, der, wenn der Partner irgendwo sich beruflich verändert, mitzieht? Und wer ist in Zukunft derjenige, der die Eltern pflegt? Denn das kommt auch noch drauf zu. Das sind tendenziell die Zweitverdiener im Haushalt. Und wir haben 90% Zweitverdiener in unseren Angestelltenhaushalten. Zudem ist die Investitionsquote bei Zahnarztpraxen ab dem Alter von 50, sinkt sie auf deutlich unter 2%. Auch hier, die 2% begegnen uns immer wieder. In der Wirtschaftsleistung 2%, in der Investitionsquote, im Wehretat. Man kann sich das merken, 2% ist gerade mal so Aufrechterhaltung des Bestehenden. Wenn ihr ein Haus kauft, dann könnt ihr ungefähr 2% des Hauspreises dafür verwenden, um das Haus sozusagen in Schuss zu halten. Wenn ihr es neu baut, die ersten paar Jahre vielleicht nicht, weil alles neu ist. Aber im Durchschnitt sagt man 2%. Wehretat 2%. Und wir können es ungefähr aufrechterhalten. Aber funktioniert alles richtig gut? Können wir damit neue Sachen machen? Können wir damit das irgendwie erweitern? Das geht auf gar keinen Fall. Das heißt, um da sozusagen um vernünftig verteidigungsfähig zu werden, brauchen wir 3% oder mehr, wo wir es ja auch gerade beschlossen haben. Um eine Zahnarztpraxis vernünftig arbeitsfähig zu halten, brauchen wir eine Investitionsquote von signifikant über 3%. Also wir sind immer noch beim Produktivitätsdilemma. Das heißt, warum ist es ein Dilemma? Beispielsweise sehen wir, dass 18% des eingekauften Materials überschreitet das Mindesthaltbarkeitsdatum. Also ein Fünftel aller Sachen, die in einer Zahnarztpraxis oder für die Zahnarztpraxis gekauft werden, werden weggeschmissen, weil die einfach abgelaufen sind. Und das ist irgendwie ganz natürlich. Also je größer die Praxis übrigens, desto größer ist diese Zahl. Ne? Also die prozentuale Zahl, die relative Zahl wächst mit der Größe der Praxis. Und das sind organisatorische Defizite, aber tiefe organisatorische Defizite. Nehmt euch das Beispiel in eurem Kühlschrank zu Hause. Und ich glaube, da ist keiner frei von. Selbst in unserem kleinen Kühlschrank laufen Sachen ab. Und zwar regelmäßig. Und wir können es überschauen. Wir gucken jeden Tag bestimmt 10-mal rein. Und jetzt schaut euch meine Praxis an. Selbst eine kleine Praxis. Wie viele Lagerflächen hat sie? In jedem Behandlungsraum 2-3 Schubladen. Noch Zwischenlager, dann noch irgendwo was im Keller oder in irgendeinem Raum. Und alles kreuz und quer. Das sind Quoten, wo andere Branchen nicht überleben können. Zum Glück geht es unserer Branche derart gut und wir haben eine derart hohe Rendite, dass das nicht so sehr ins Gewicht fällt. Aber trotzdem führt es nicht dazu, dass wir den Not haben, unsere Praxis produktiver und effizienter zu führen. Und dann nutzen wir viel zu wenig das Mittel des Outsourcings. Wir versuchen alles in der Praxis selber zu machen und das ist meist keine gute Idee. Wir wissen seit Ricardo, dass Arbeitsteilung eine sehr gute Idee zum wirtschaftlichen Wachstum ist. Dann gucken wir mal weiter. Ich glaube, das wird gerne genommen, um zu sagen, okay, ihr könnt euch niederlassen. Wir haben eine sehr niedrige Insolvenzquote. Wir haben nur 30 Insolvenzen. Ich möchte es aber gerne von einer anderen Seite betrachten. Unseren Praxen geht es derart gut hier in Deutschland, dass wir leider eine zu niedrige Insolvenzquote haben. Es überleben zu viel zu schlechte Praxen. Und das führt dazu, dass dort Ärzte, Ärztinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gebunden werden und die Patienten einfach nicht sozusagen im fortschrittlichen Sinne ja, des Nutzungs, des In, der Inputfaktoren aus dem Gesundheitswesen behandelt werden können. Das heißt, wir beschäftigen Leute und die können zu wenig Leute heilen. Als ich angefangen bin, hatten wir so noch 100 hier, so 2005, 2006 hatten wir so 100 Insolvenzen im Jahr und das war relativ gesund. Es ist immer weiter runtergegangen. Wir versuchen ja zu verhindern, dass es nichts mehr gibt. Tatsächlich, die sogenannte schumpeterische Neuschöpfung bedeutet, dass etwas vergehen muss, damit etwas Produktiveres, etwas Besseres entsteht.
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichem Wissen erfolgreich führen? Der Management-Lehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als 10 Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden.
Und wie so etwas aussieht, wenn nicht der Staat, wie es bei uns der Fall ist, das Gesundheitswesen sehr stark schützt, sehen wir in der Gattung oder in der Innung der Bäckereien. Wir sehen, die Bäckereien sind um fast 50% zurückgegangen, von 2016 bis 2023. 50% weniger Bäckereien. Der Umsatz hat sich gut entwickelt. Ist super. Und selbst die Mitarbeiter, 280.000 sind ungefähr 230.000, 240.000 runtergegangen. Das heißt, weniger Mitarbeiter, produktiver eingesetzt, mehr Umsatz, weniger Betriebe. So sieht es aus, wenn eine Zeitenwende über etwas rübergeht, was nicht von irgendetwas geschützt ist. Also hier sind Betriebe vergangen, neue sind entstanden und die haben einfach mit besseren Produktionsmitteln, mit einer besseren Ausbildung der Betriebsinhaber haben sie einfach das vernünftig hinbekommen. Gehen wir in die KI. Und da müssen wir auch von Beginn an anfangen. Und zwar, wir sehen, dass im Rahmen einer Änderung der Gesamtzusammenhänge darunter immer so kleinere Wellen sind. Also wenn wir KI als große Welle sehen, sind darunter 2 Wellen vorher schon passiert. Und zwar einmal ist es die Informationstransformation. Da kann man sagen, wir haben Briefe geschickt, wir haben sehr intensiv die Post benutzt und haben dann umgestellt zum Beispiel auf das Faxgerät, auf E-Mail, auf digitalere, komfortableren Informationsaustausch. So ab dem Jahr 2000 haben wir schon sehr, sehr viel umgestellt. Ich weiß das selber noch, was haben wir am Anfang alles schriftlich gemacht, wie viele Briefe sind jeden Tag im Betrieb rausgegangen und wie viele gehen heute raus. Ich würde sagen, heute gehen pro Tag bei uns keine 5 Briefe mehr raus. Auf dem aufbauend ist die digitale Transformation. Das ist dann mit dem Erfolg des Smartphones, und das kann man hier deutlich benennen, haben wir es hingekriegt, noch sehr, sehr viel mehr von den Prozessen, die wir vorher schon ein bisschen digitalisiert haben, wirklich in die digitale Transformation reinzugehen. Unterschriften am Handy, auf irgendwelche sogar großen, wichtigen Verträge, die rechtsverbindlich sind. Das Teilen von Dokumenten, wo man gleichzeitig raufguckt, durchgeht, das sozusagen das persönliche Gespräch in Mainz, in Wiesbaden, irgendwo, wo man hinfahren muss, komplett überflüssig macht. Dieser Punkt, der hat das Leben signifikant verändert, ist aber nur ein Aufsatz auf die Informationstransformation. Und hier der Aufsatz. Das heißt, wenn man diese beiden geschafft hat, ist jetzt die KI-Transformation. Das heißt, das ist der Vorgänger und das ist der Vorvorgänger. Man muss diese Schritte durchlaufen haben, um die KI nutzbar zu machen. Warum das so wichtig ist, da komme ich ziemlich zum Schluss meines Vortrags nochmal rauf. Also merkt euch bitte, dieses Bild, das ist nochmal sensationell wichtig. Wenn ein neuer Trend, wenn eine neue Sau durchs Dorf gejagt wird, dann hat man immer so einen gewissen Hype. Ja? Das ist dieser Gartner-Hype-Cycle. Das gilt im Prinzip für alle neuen Innovationen. Flugtaxis, Haushaltsroboter, autonomes Fahren. Alles, was es da irgendwie jetzt so diese Buzzwords sind, die fangen immer irgendwie so an. Und zwar, das ist dieser Innovationstrigger, ne, der ist erstmal ganz stark. Erstmal wird geglaubt, dass alle Probleme damit gelöst werden können. Jedes Problem. Ne? KI kann alles lösen. Telefonie, meine Behandlung, ich muss gar nichts machen. Ich sitze nur zu Hause und überwache. Ne? Es kann alles lösen. Und dann geht es so ein bisschen über den Peak Point und dann fällt die Erwartung runter. Und dann mit der Zeit entwickeln sich tatsächliche Use Cases, also tatsächliche Dinge, die ihr in der Praxis, die man in der Praxis umsetzen kann. Und das ist total wichtig, dass man das versteht. Denn am Anfang, man ist immer dann irgendwann enttäuscht, dass man sagt, okay, das taucht ja doch alles gar nichts. Das taucht ja alles gar nichts, was wir hier haben. Kann man ja gar nicht benutzen. Ich kann ja KI noch nicht in der Praxis benutzen. Und am Anfang dachte ich, KI löst mir jedes Problem. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man es erstmal versteht, dass es sehr viel langsamer geht, als man sich jetzt aktuell möglicherweise vorstellt, was es in der Praxis verändert. Aber trotzdem, das ist so wie so eine Lawine, die runterkommt, die vielleicht so langsam aussieht, wenn sie weit weg ist, aber die ganz viel vor sich herschiebt und dann mit aller Gewalt alles verändert. Also man nennt es auch in der Volkswirtschaft die Innovationskurve, das ist die sogenannte S-Kurve. Erstmal ist es ganz, ganz lange flach. Ne? Erste Handy, das hatte Don Johnson schon 1984 in der Hand, ganz, ganz, ganz lange flach. Aber bis man mit diesem Handy richtig, richtig, richtig was machen konnte, was richtig unsere Arbeitswelt verändert hat, hat es gebraucht, bis 25 Jahre später das iPhone sozusagen auf den Markt gekommen ist. Das Smartphone, besser gesagt. Und dann hat es den Anstieg gegeben und jetzt sind wir da auch wieder auf so einem Plateau. Wer jetzt die letzten paar iPhones gesehen hat, der sieht, oder die letzten paar Smartphones, der sieht da nicht mehr so den Unterschied. Ne? Also ob iPhone 16 oder iPhone 12, das ist auch halbwegs egal. Also man sieht, dass es sich dann irgendwann verlangsamt und dann wartet es auf einen neuen Trigger. Dieser Trigger soll AI sein. Und hier schauen wir uns doch nochmal die Leistung der Modelle an. Also was ich besonders interessant fand, war so die ersten Entwicklungen, die ersten so 3-4 Jahre. Da haben wir eine Ver-15.500-fachung in der Leistung der Modelle gehabt. In den ersten 3 Jahren. 15.500-fachung. Wer sich das mal so bildlich vorstellen will, das war sozusagen das erste, also der Prompt ist a hyper-realistic image of Harry Potter. Das war Midjourney 2023, also Februar 22 bis Dezember 23. Da sieht man so ein bisschen die Entwicklung der Rechenpower der künstlichen Intelligenz. Und wenn man die künstliche Intelligenz mal unterteilt, und man kann sie in 9 verschiedene sozusagen Disziplinen unterteilen. Die unterteilt sich auch selber. Das ist sozusagen Image Classification, Visual Common Sense Reasoning, Natural Language und Mathe und also etwas. Das hier ist Mathe witzigerweise, also sehr spät hat es da das menschliche Niveau erreicht. Wo wir beim menschlichen Niveau ist, das hier ist das menschliche Niveau, das Durchschnittsniveau. Und das sind so die verschiedenen Stränge, wo die künstliche Intelligenz, ab wann sie sozusagen das Niveau des Menschen erreicht hat. Also wir haben es insgesamt vollumfänglich Anfang 24 erreicht. Und da gibt es einen Graph, den habe ich aber hier heute nicht reingenommen. Anfang 24 haben wir sozusagen das Durchschnittsniveau eines sehr dummen Menschen erreicht, vom IQ her. So wurde es genannt, a dumb human, kein Spaß. Und im Herbst letzten Jahres wurde das Niveau von Albert Einstein erreicht. Das hat bestimmt, ich glaube, das hat es bestimmt auch irgendwie in Spiegel oder so gefunden. Das hat bestimmt der eine oder andere von euch gesehen. Ich fand das total interessant, dass man innerhalb von einem halben Jahr mal sozusagen die intellektuelle Evolution einer Menschengeschichte erreicht hat. Interessant finde ich, wenn man mal betrachtet, welche Dinge durch KI jetzt, ja, ich sag mal so im kürzeren Horizont erledigt werden könnten. Man redet da von administrativen Support, also Office-Arbeit, Back-Office-Arbeiten, Legal-Tätigkeiten werden viele erledigt werden können. Financial Operations, Sales, alle Industrien zusammen, denkt man, ist man bei 25%. Was ich jetzt hier glaube, ist, dass das auch immer sozusagen ein Polaroid ist. Es ist ein Blick auf die jetzige Situation und mit einem neuen Trigger kann das wieder komplett anders aussehen. Da kann irgendetwas komplett weg sein und das andere ist dann noch ein bisschen mehr. Aber die Tendenz ist klar. Die Sachen, und ich erlebe es in unserer täglichen Arbeit, ich erlebe es in Zahnarztpraxen, die Dinge, die so als besonders lästig aktuell erscheinen, das werden meines Erachtens die Sachen sein, die mit einer guten Vorbereitung am schnellsten verschwinden werden. Was ich damit meine, darauf komme ich auch zum Ende des Vortrags. Gehen wir mal in die Medizin per se, dann auf die Anwendungsfälle. Das sind sozusagen die Zusammenfassung aller Anwendungsfälle, die man im Healthcare-Bereich sieht. Und wo ich jetzt schon im Science and Nature sehr, sehr interessante Berichte gelesen habe, ist so die Optimierung von Medikamenten. Da machen die gewaltigste Fortschritte. Das habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gelesen oder nachvollziehen können. In der Diagnostik, in der Accuracy, in der Diagnostik, da machen sie gewaltige Fortschritte. Dann machen sie in der personalisierten Medizin gewaltige Fortschritte. Überall dort wird jetzt schon die KI eingesetzt und wird aus meiner Sicht, insgesamt aus der Sicht der Fachjournalisten, dass das dort einen riesengroßen Anteil in den nächsten 1-2 Jahren, also nicht in 10 Jahren, sondern 1-2 Jahren einnehmen wird. Also wie hat man jetzt nochmal, wie man das ein bisschen herleiten kann, wie hat man die künstliche Intelligenz genutzt, so als es vor 3 Jahren die ersten Modelle von ChatGPT auf den Markt kamen? Ja, so ein bisschen, man hat Fragen gestellt, man hat sich Fragen beantworten lassen. Die waren manchmal einfach, die waren manchmal ein bisschen halluziniert, aber es war eigentlich so eher nice to know oder mal lustig, das auszuprobieren. Was ich immer mal so wieder gemacht habe, ist, ich habe mir so ein bisschen meine Belastungs-EKG und meine Blutanalyse, die habe ich da mal reingepackt, oder ich habe mir mein Genom mal entschlüsseln lassen, das da rein, und habe mich dann einfach mal so nächtelang mit der Analyse damit beschäftigt. Und das fand ich schon immer ganz interessant. Kann man vielleicht noch nicht vollumfänglich einsetzen, weil es immer noch meines Erachtens zu sehr halluziniert. Aber es sind Ansatzpunkte des, wenn man so will, Sparings, die sehr, sehr effektiv und gut für einen selber funktionieren. Die 6 allgemeinen Anwendungsbereiche, wo es momentan am besten ist, die KI einzusetzen, das sind die Agenten, KI-Agenten, die funktionieren schon ganz gut. Datenanalyse, Trendprognosen werden immer besser. Ja, also ich denke mal, in 3 oder 4 Jahren werden wir einen perfekten Wetterbericht haben. Wettbewerbsanalysen, das ist für jeden, der sich niederlassen will, ist das hervorragend. Da kann die künstliche Intelligenz sehr, sehr gut Arbeit abnehmen. Texterstellung, künstliche Kreativität. Und was künstliche Kreativität ist, das, was ich mal gemacht habe, ist, ich habe mir mal ein Bild und was ich 10 Sekunden Sprache von mir hochgeladen und habe einen Text hochgeladen, habe ich eingetippt, was ihr hier seht, in Englisch, australischen Akzent, kanadischen Akzent, Hongkong Akzent, indischen Akzent. Es gibt auch deutschen Akzent, aber ich habe für mich jetzt mal Oxford Englisch ausgesucht. Das ist natürlich das, was am wenigsten passen könnte, aber ich fand es einfach mal witzig. Und das spiele ich euch mal vor.
Practice are the following key components. 1. Digital infrastructure. Modern practice management software. Digital imaging systems. Secure cloud storage. 2. Quality management as AI foundation. Digitized patient records, standardized procedures and workflows, consistent data collection methods, regular quality reviews.
Also der hat von einem Bild meine Lippen bewegt, das Oxford Englisch auf meinen Ton, auf das, so wie ich hier halt klinge, raufgelegt. Und das ist das, was das Modell jetzt schon kann. Und dann habe ich einfach nur einen Text hochgeladen. Und diesen Text, den habe ich auch nicht mal mir selber ausgedacht. Ich habe dann einfach einen Text gepromptet. Also das Ganze hat, ich übertreibe wirklich nicht, aber nicht mehr als 5 Minuten gedauert. Und jetzt hier nochmal mein lieber Freund Roland Frankenberger, wie es bei dem aussieht.
meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich kann mich nicht erinnern, in 25 Jahren Vortragstätigkeit, dass ich mal ein Thema hatte, das so viel Interesse hervorgerufen hat, wie das Thema Amalgam-Respekt. Und jetzt, ich habe in den letzten 6 Wochen 5 Webinare mit insgesamt 11.000 Teilnehmern gehabt. Da sieht man sehr schön, dass es einfach das Führungstherapie-Thema des Jahreswechsels 2024-2025 ist.
My dear colleagues, I cannot remember in 25 years of lecturing that I have ever had a topic that has generated as much interest as the topic Amal.
Man bemerke, es ist German-English.
I'm strong, but now. I have had 5 webinars in the last 6 weeks with a total of 11,000 participants. You can see very clearly that it is simply the filling therapy topic of 2025.
Ich glaube, das ist schon beeindruckend, ne? Was man da für Möglichkeiten hat. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen schaut, man muss ja immer so ein bisschen übers Ziel hinausschießen, um dann etwas zu finden, was man in der Praxis einsetzen und was man da benutzen kann. Ich wage die Prognose, jeder von euch, der sich sozusagen nach dem abgelaufenen Jahr 25 niederlässt, wird schon sehr, sehr viele Tools von AI schon mit der Niederlassung in die Praxis einführen und wird diese Tätigkeiten, die heute ein Zahnarzt tut, schon gar nicht mehr machen. Wir beschäftigen uns sehr intensiv damit, weil es aus unserer Sicht hier in der Branche alles verändern wird. Wir sind das 20. Jahr Praxisberater, wie gesagt 2006 gegründet. Wir haben insgesamt 3.500 Kunden und ich würde sagen, das hat alles verändert. Vieles Leistung, die wir jetzt aktuell machen, wird es in Zukunft nicht mehr geben, weil die Praxis diese Leistung selber machen kann. Dafür wird die Praxis eine andere Leistung von uns benötigen. Und hier einfach mal ein kleiner Einkaufszettel für euch. Denn es ist, glaube ich, immer wichtig. Man kann ja immer über, was ich, Flugtaxis sprechen oder über Roboter, die den ganzen, die das Geschirr abwischen und die Wäsche zusammenlegen und die alles toll machen. Das sind immer so tolle Visionen. Man sagt, ey, das will man, ne, das wäre ja mal cool, wenn es das gibt. Aber ich glaube, das ist mir zu viel Science Fiction. Das ist mir zu viel zurück in die Zukunft. Ich glaube, um produktiv arbeiten zu können in seiner Zahnarztpraxis, muss man eigentlich immer das nächste Jahr betrachten. Das heißt, was konkret kann man machen, um im nächsten Jahr irgendetwas einzuführen oder erfolgreich zu sein? Und das ist auch eine ganz große Lektion für euch alle für die Zukunft. Man schaut nicht bei solchen Themen, ey, irgendwann wird das ganze Telefonie abgenommen. Natürlich wird sie abgenommen. Aber wenn ihr Unternehmer seid, dann müsst ihr sozusagen auf Sicht fahren. Dann müsst ihr das machen, was das Naheliegende ist und nicht die große Fiktion, die irgendwann mal passieren könnte. Und hier kann man ja sozusagen, man kann mal durchmessen und sich damit beschäftigen, was man zuerst machen sollte. Und da gibt es 5 verschiedene Punkte. Die Datenqualität und Verfügbarkeit, die Effizienzsteigerung der Praxisprozesse, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der KI-Lösung, wirtschaftliche Kennzahlen und natürlich ganz wichtig die Akzeptanz der Mitarbeiter. Wenn man da durchgeht und die Zahnarztpraxis mal in 2 Bereiche unterteilt, hier ganz oben, folgt bitte meinem Laser, ne? Sonst ist das überfordernd, das Bild. A, wir gucken uns patientenbezogene Daten an. Und B, wir gucken uns Daten aus der Praxisorganisation an. Und wenn man diese Kriterien, die ich hier gerade genannt habe, also diese Kriterien, wenn man für jedes dieser Kriterien maximal 2 Punkte verteilen kann, ne? Jedes dieser 5 Kriterien maximal 2 Punkte, oder, Entschuldigung, 1 Punkt natürlich, falsch geschrieben, 1 Punkt, dann geht man hier durch und sagt, zum Beispiel Patientendemografie und Kontaktdaten und alles auf den Horizont von einem Jahr, das heißt nicht Fiktion, dann wäre hier alles 5 Punkte, ist klar, ne? Dann wäre hier alles voll ausgefüllt, wenn wir jetzt in die irgendwo abdriften. Aber wenn wir sagen, Patienten und Kontaktdaten, wie kann man die KI in den nächsten Jahren nutzen? Da sind wir bei ungefähr 3 von 5. Klinische Befunde und Dokumentation sind wir bei 2 von 5. Also es geht schon vieles, aber es geht auch noch vieles noch nicht. Und ihr seid ja auch, ja, ihr seid ein bisschen Versuchslabor in der Zahnarztpraxis, aber auch nicht voll, ne? Also es muss ja schon veritabel laufen. Therapieplanung und patientenindividuelle Behandlungskonzepte, 3 von 5. Abrechnungs- und Zahlungsdaten ebenfalls 3 von 5. Gehen wir in die Praxisorganisation, sozusagen das Backend der Praxis, das, was noch nichts mit dem Patienten zu tun hat. Den Personaleinsatz und die Produktivitätsdaten, da können wir schon. Also Schichtplanung, also Personaleinsatzplanung. Was sind die idealen Vor- und Nachbehandlungszeiten für die Terminvoreinstellung? Kann die KI hervorragend analysieren und so weiter. Da sind wir das erste Mal bei 4 von 5. Da kann man es benutzen. Und jetzt kommt es. Prozesse und Qualitätsmessung, Dokumentation, Checkliste, Hygiene. 5 von 5 kann man jetzt damit benutzen. Aber vielleicht nicht so, wie er meint. Da komme ich gleich zu. Beschaffungsdaten, Material und Labor. 5 von 5 kann man jetzt schon benutzen. Und jetzt schon optimieren. Verbrauchsdaten, da haben wir auch 4 von 5 nicht vollständig, weil nicht immer alles vollständig und gut erfasst wird. Und gehen wir doch mal diesen Punkt hier durch. Einfach exemplarisch, schauen wir uns den doch mal an. Wir sehen Prozesse, Qualitätsmanagement, Checklisten und Hygiene. Das ist der Punkt, über den man jetzt schon einsteigen kann, um eine KI für sich nutzbar zu machen. Aber wie mache ich das? Ist der Ansatz, dass ich sage, liebe KI, liebe ChatGPT, lieber Claude, bitte schreibe ein individuelles Praxishandbuch für meine Zahnarztpraxis. Ist das der Ansatz? Das kann nicht der Ansatz sein. Denn hier, und das ist die Vorbereitung, und das ist die Arbeit, die jetzt noch steht, bevor man die KI nutzt. Man braucht hervorragende Erstdaten. Und die Erstdaten sind, dass man seine Praxisabläufe bis ins Detail, aufs Genaueste beschreibt. Und diese Dinge, die gibt man dann der KI zum Fressen. Und dann aus diesen Dingen kann man dann seine Praxis weiterentwickeln. Also, ihr braucht Erstdaten in der Praxis. Wenn ihr sozusagen das größte Problem bei KI ist der sogenannte Dateninzest, das ist das Habsburg-Phänomen. Das bedeutet, dass immer wieder die gleichen Datenquellen benutzt werden. Zum Beispiel KI erstellt man QM-Handbuch für die Praxis und dann danach fragst du die KI, was kann ich in meiner Praxis eigentlich verbessern? Hier ist mein QM-Handbuch. Ist wirklich ein großer Haufen Scheiße. Das funktioniert nie und das funktioniert auch nicht, wenn man, sobald man Daten benutzt, die die KI selber erstellt hat, funktioniert die KI nicht mehr. Hat jemand von euch den Test gesehen, wo man der KI gesagt hat, das war auch so ein Testverfahren für die KI, von einem Foto, von einem Bild von einer Person oder zwei Personen, ist ganz egal. Man sagt der KI, bitte erstelle eine haargenaue, absolut identische Kopie dieses Bildes. Und der nächste Prompt ist, bitte erstelle eine absolut identische Kopie wieder diesen Bildes. Was glaubt ihr? Also der Auftrag ist 100% klar und das ist nicht ein Kopierer, wo man drauflegt und sagt, man kopiert ein paar Mal und man sieht irgendwann gar nichts mehr, was da drauf ist, sondern es ist in der EDV 001, man sagt, es soll eine identische Kopie davon erstellt werden. Was glaubt ihr, wie viele von diesen Kopien sind notwendig, sozusagen, dass die Kopie nicht mehr erkennbar ist, dass das zwei Personen ist, dass es nur noch irgendwie ein schwarzer Punkt und völlig verschwommene Gestalten von Malern aus der Renaissance sind. Was glaubt ihr, wie viele Kopien sind notwendig, bis es bis zur Unkenntlichkeit verkopiert ist? Es sind 30. Nach ungefähr 30 kann man gar nichts mehr erkennen. Naja, und das ist ein Bild, ne? Auftrag, identische Kopie. Also, 80% aller KI-Projekte scheitern aktuell noch, weil man einfach keine guten Erstdaten hat. Also, macht die Daten nutzbar, so könnt ihr anfangen. Ihr könnt jetzt schon anfangen, auch wenn ihr noch keine Praxis habt. Schreibt die Prozesse nieder, auch in der Praxis, wo ihr arbeitet, schreibt die für euch nieder. Wie sind die Abläufe? Wie sind die ideal? Woran sollte man sich halten? Was sind die Checklisten? Das ist einer der wichtigsten Punkte. Rüstzeiten, Wartezeiten, Behandlungszeiten kann man jetzt schon hervorragend optimieren. Dafür könnt ihr es einsetzen. Und ein optimiertes Bestell- und Lagerwesen. Aber auch hier ist notwendig, dass ihr eure Bestellung vernünftig digital erfasst und eure Entnahmen, ne? Also bucht eure Hilfe am Stuhl, wenn ihr was benutzt, bucht sie die Entnahmen oder bucht er die Entnahmen. Das ist wichtig. Wenn ihr die Entnahmen nicht bucht, kann euch die KI da nicht helfen, die Bestellprozesse zu optimieren. Ne? Also ihr Daten, Daten, Daten. Das heißt, eure Arbeit wird sich dahingehend von denen in den Praxen, wo ihr gerade lernt oder wo ihr gerade arbeitet, Eure Arbeit wird sich dahingehend verändern, dass ihr sehr, sehr viel genauer dokumentiert. Sehr, sehr viel genauer. Und euch auch gerne mehr Zeit dafür lasst. Denn das, wenn das einmal irgendwo niedergeschrieben ist, dann könnt ihr den ganzen Apparat verbessern und bessere Prozesse bauen. Auch jetzt schon gibt es sehr, sehr viel vernetzte Systeme, allgemeine Systeme, die nicht auf die Zahnarzt bezogen sind. Auch hier schicke ich euch gerne zu, was man in welchem Bereich mit welchen Tools benutzen kann. In der Zahnarztwelt gibt es verschiedene Tools, die aktuell am Markt sind. Diese Liste ist bei weitem nicht abgeschlossen. Und ich möchte auch zu keinem dieser Tools sagen, dass es irgendwie gut ist oder irgendwie schlecht ist oder irgendwie mittelmäßig ist. Ich kann euch nur sagen, es gibt jetzt schon Tools. Wir sind aber ganz am Anfang. Ob die gut funktionieren, müsst ihr selber herausfinden. Holt euch der Expertise rein. Ihr müsst euch ein Netzwerk aufbauen von Leuten, die ihr fragen könnt, mit denen ihr da arbeiten könnt. Es sind auch bei dem Einsatz von EDV, das sind auch immer sogenannte Zweitürentscheidungen. Die Eintürentscheidung, Zweitürentscheidung, die unterscheiden sich. Und das ist, glaube ich, immer ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr euch niederlassen, ihr sagt, ihr wollt euch in Ulm niederlassen beispielsweise und bezahlt dafür euch für eure Praxis dann 1 Million oder 1,5 Millionen und geht einen 15-jährigen Mietvertrag ein. So kommt ihr ganz schnell wieder hier aus dem Puschen raus. Das heißt, könnt ihr diese Entscheidung schnell wieder revidieren? Könnt ihr nicht. Das ist eine Eintürentscheidung. Ihr geht in einen Raum rein und wenn die Tür zufällt, da gibt es keine Tür mehr raus. Das ist eine Eintürentscheidung. Da so lange und so viel Zeit wie möglich lassen, um das optimal zu machen. Zweitürentscheidungen sind, ihr geht in einen Raum rein und habt noch eine weitere Tür, wo ihr rausgehen könnt. Das heißt, ihr investiert was, dann kostet das ein paar hundert Euro, kostet das ein paar tausend Euro. Wenn es nicht läuft, scheiß der Hund drauf. Dann geht er wieder raus, kündigt das und dann hat es nicht funktioniert. Und da muss man unterscheiden. Zu einer Zweitürentscheidung entscheiden, Eintürentscheidung, ganz lange drüber nachdenken, ob es das Richtige ist. Final, meine oder ansatzweise final, womit mache ich was? Also schreiben tue ich mit Claude, halte ich mit Abstand das beste Tool zum Schreiben. Analysen ist, also man höre und staune, obwohl ich wirklich kein Fan von Elon Musk bin, ist Grok richtig gut in der Analyse, DeepSeek ist richtig gut in der Analyse, Video ist HeyGen sehr gut und Research ist Perplexity outstanding. Und dann habe ich mir nochmal was gesagt, ich hoffe, dass man eine kleine Analogie finden kann. Und zwar, wir sehen immer, wenn es in diesen ganz großen Trends, die das Leben sprichwörtlich signifikant verändern, zum Beispiel, ich glaube, jeder von uns würde zustimmen, dass Fluggesellschaften signifikant unser Leben verändert haben, richtig? Wisst ihr, dass alle Fluggesellschaften aller Zeiten alle Umsätze minus Kosten zusammengenommen mehr Verluste als Gewinne gemacht haben? Haben noch nie bis heute die positive Null gehabt und haben unser Leben trotzdem signifikant verändert, oder? Das Gleiche ist bei PCs. PCs haben unser Leben signifikant verändert. Alle PC-Hersteller zusammen, alle Verluste, aufgerechnet gegen die Gewinne. Man kann, wenn man Apple mit einrechnet, dann kippt es. Aber wenn Apple nicht mit einrechnet, dann ist es so, auch hier wurden mehr Verluste gemacht als Gewinne. Und KI wird allerhöchstwahrscheinlich, und ich gehe davon aus, irgendwann hier als Dritte stehen, dass wir ganz, ganz, ganz viele Firmen sehen, die KI-Tools gebaut haben. Die KI-Tools werden dann irgendwann nicht mehr am Markt sein. Aber die werden ausprobiert haben, weil die werden unser aller Leben sehr viel besser gemacht haben und sehr viel sozusagen Wirtschaftlichkeit für uns selber hergebracht haben. Und jetzt, bevor ich wirklich ende, auch hier nochmal, wir sind mittlerweile, der Human Expert, das ist der Chefarzt, sind wir bei einer in der MedQA, sind wir in der Benchmark bei 87% Genauigkeit, MedGemini von Google ist in Medizin mittlerweile bei einer Analysegenauigkeit von 91,1% und wer es schon mal ausprobiert hat, man kann die ganze Nacht in Ruhe selbst über schambehaftete Themen mit MedGemini philosophieren. Und abschließend, wer auf der IDS mal geschaut hat, was da so vorgestellt wurde, das ist ja auch erst 3 Monate her, Der hat vielleicht Perceptive gesehen. Ich habe Perceptive, dem Investor habe ich auch nochmal gesprochen, die jetzt demnächst die zweite Version dieser KI-Behandlungsroboter herausbringen. Also das verspricht, und das ist vielleicht die Keynote in der nächsten Summer School oder irgendwann nächstes Jahr in einem weiteren Lehrgang von uns, das ist auch interessant, was es da alles noch so kommt und gibt. Also bleibt dabei, schaut es euch an. Ich glaube, einige der hier stehenden Aussteller haben auch schon mit ein, zwei Tools herumprobiert. Lasst euch da beraten. Guckt euch da alles an. Nehmt jede Meinung auf. Wir selber beschäftigen uns auch damit. Also wir von Optio beschäftigen uns sehr lange damit. Wir haben einen großen Forschungspreis für die Medizin gewonnen, der mit fast 1 Million dotiert war. Den haben wir gewonnen. Das haben wir eigentlich noch gar nicht announced. Aber wir sind da sehr, sehr weit und versuchen da auch die richtigen Anwendungen zu finden, weil wir glauben, dass das Business sich signifikant dreht. Auch hier können wir euch Frage und Antwort stehen. Magic heißt unser Tool, M-E-D-G-I-C, Magic wie Magie. Also insofern, es gibt viel zu entdecken und das Richtige für euch, auch wenn ihr euch noch nicht niederlasst und auch wenn es noch lange hin ist, aber auf jeden Fall muss man irgendwie vorbereitet drauf sein. Viele der Arbeitsweisen und Arbeitswege, die Praxen jetzt bei euch machen, wo ihr von denen ihr lernt, diese wird es in Zukunft so nicht mehr geben und ihr werdet sie anders machen und auch anders machen müssen. Euer Personal ist nicht mehr da, ihr habt signifikant weniger Personal, es gibt sehr viele Leute, die in Rente gehen, eure Patienten werden signifikant älter. Es wird sich sehr, sehr viel drehen, sehr, sehr viel wenden und das, was wir jetzt vorbereiten könnt, fängt in eurem Kopf an. Packt so viel auf die Platine, wie ihr könnt, um dann, wenn es soweit ist, erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten. Und jetzt eine ganz, ganz tolle Woche. Ich freue mich insbesondere zum Beispiel auf Volleyballturnier ist toll, die Radtour ist toll und Freitagabend die Schleikreuzfahrt, die ist außerordentlich. Ihr werdet da Sachen sehen, die man eigentlich nur in Norwegen sieht. Also es ist wirklich ein besonderes Highlight. Ich habe die schon mal gemacht. Wir haben die auf der Summer School aber noch nie gemacht. Da freue ich mich auch drauf und ich wünsche euch eine regenarme, wissensreiche, angenehme, tolle, lustige Woche, verknüpft euch und habt viel Spaß und Freude. Danke und ciao, ciao.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir genießen hier die Woche Opti Summer School 2025. Bewerbungen für die Opti Summer School 2026 können per sofort an info@opti-hc.de gestellt werden. Also bleibt dabei und wenn euch das gefallen hat, hinterlasst bitte eine positive Bewertung. Zumindest einen kleinen Satz auf iTunes. Das freut mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.